Im SWR-Interview der Woche ist heute Annette Kurschus zu Gast, die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschland. Frau Kurschus, Pfingsten steht vor der Tür. Für die Präses der Westfälischen Landeskirche, die Sie ja neben der Ratsvorsitzenden auch noch sind, wird das vermutlich kein Tag für die Hängematte, oder?
Das stimmt. Es wird wie jeder Sonntag für mich und auch wie jeder, erst recht wie jeder hohe kirchliche Feiertag, eine Unterbrechung sein, eine Unterbrechung des Alltags, die wir so nötig brauchen. Und zwar eine heilsame Unterbrechung. Ich werde natürlich Gottesdienst feiern, worauf ich mich freue. Und das sind ja jedes Mal auch Quellen, aus denen ich selber wieder Kraft schöpfen kann.
Beim Pfingstereignis geht es ja um die Kraft des Glaubens, die die Menschen so überwältigt, dass sich fremde Menschen als Geschwister begreifen und sogar die Sprache der anderen verstehen. Pfingsten ist also das Fest der Verständigung und Versöhnung. Und das feiert die Kirche, während nebenan in der Ukraine der Krieg tobt. Was taugt denn da überhaupt ein versöhnlicher Feiertag?
Gegenfrage, wie sollten wir diese Zeiten überhaupt aushalten, wenn wir nicht Gegenbilder dazu hätten und wenn wir nicht solche Feste feiern könnten? Wie sollten wir überhaupt Hoffnung behalten ohne etwa solche Geschichten wie die Pfingstgeschichte, die davon erzählen, dass ein neuer Geist in die Welt kommt, dass Menschen sich herausbegeben aus ihrer Furcht, aus ihrer Selbstisolation, dass sie anfangen, sich zu verständigen. Wer solche Geschichten hört und wer ihnen Vertrauen schenkt, wird, so glaube ich, die Kraft haben, sich dafür einzusetzen, dass nicht nur geschossen wird in unserer Welt, sondern dass man auch miteinander redet.
Wer den Krieg und all die damit verbundene Trostlosigkeit selbst erleben muss, fragt sich jetzt vielleicht, warum hilft uns Gott eigentlich nicht? Das wäre doch die Gelegenheit, mal den Heiligen Geist vorbeizuschicken.
Ja, warum hilft Gott denn nicht? Das ist für uns Christen, wenn man so will, die Grundform des Gebets. Das ist ja die beständige Frage, auch in den ältesten Gebeten, in den Psalmen. Wo bist du, Gott, heißt es da immer wieder. Und komm doch, eile, mir zu helfen. Und zugleich ist die Bibel immer wieder auch voller Erfahrungen davon, dass Gott das hört. Und es ist so, dass wir uns wohl tatsächlich von der Vorstellung verabschieden müssen, eines Gottes, der mit großem Spektakel eingreift, der die Welt mit starker Hand in einem Streich anders macht. Und gerade, dass wir so einen Gott nicht haben, ist ja das Kernthema unseres Glaubens. Und ehrlich, wer glaubt denn, dass Weltveränderung so funktionieren könnte? Was wäre das für eine Welt? Was wären das für Menschen? Und woher nehmen wir eigentlich die Überzeugung, dass Gott seinen Geist bisher nicht geschickt hat? Ich sehe und höre diesen Geist jeden Tag in Stimmen, die überzeugend vom Frieden sprechen, in Stimmen, die nachdenken, ohne Egoismus, ohne Eitelkeit auch. Und ich sehe diesen Geist auch in ganz vielen scheinbar rein menschlichen großen und kleinen Rettungsaktionen.
Frau Kurschus, um die Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung zu unterstützen, haben Sie sich für Waffenlieferungen ausgesprochen. Andere Protestanten, wie der EKD-Friedensbeauftragte Friedrich Kramer zum Beispiel, lehnen Sie ab. Wie stark gehen denn die Meinungen innerhalb der evangelischen Kirche auseinander und wie intensiv führen Sie diese Diskussion?
Zunächst mal, also um das mal aus der Welt zu schaffen, ich habe mich nicht für Waffenlieferungen ausgesprochen. Meine Rede geht so: keine Waffe schafft Frieden. Und das meine ich auch als Grundkonsens in unserer evangelischen Kirche festhalten zu können.
Keine Aber Sie Waffe haben betont, keine Waffenlieferungen auszuschließen, was ja das
genau, ich bin ja noch nicht am Ende. Keine Waffe schafft Frieden. Waffeneinsatz birgt immer die Gefahr, dass die Gewaltspirale den Krieg entgrenzt und weiterführt. Und wo ein Volk mit blanker Gewalt und mit dem Ziel der Eroberung und Zerstörung der Existenz angegriffen wird, so wie wir es jetzt da erleben, da hat es das Recht, sich zu verteidigen, auch mit militärischen Mitteln, ja. Deshalb ist es aus meiner Sicht hier eine vertretbare Lösung, dass wir als Nothilfe Waffen für solche Verteidigung liefern. Aber diese Waffenlieferung in sich ist eben nicht Selbstzweck, Sie hat starke Kriterien bei sich, darf allein als Ultima Ratio der Verteidigung dienen, muss möglichst schnell eine Situation herstellen, meine ich, in der dann wieder verhandelt werden kann. Also ich will sagen, Waffenlieferungen dürfen niemals Politik ersetzen und sie dürfen nicht dazu führen, dass der Krieg immer weitergeht und immer mehr Leute da rein verwickelt werden. Also der Appell heißt eigentlich, hört auf zu schießen, fangt an zu verhandeln. Es ist ja genug, mehr als genug getötet.
Sagt Annette Kurschus, die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschland, im SWR-Interview der Woche. Frau Kurschus, bislang hat ja die Evangelische Kirche in ihrer Friedensethik auf Pazifismus gesetzt. Der ist ja jetzt, wie sich zeigt, nicht tragfähig. Wie wollen Sie diese Friedensethik denn jetzt verändern?
Friedensethik ist ja nie in sich festgeschrieben und statisch. Die Friedensdenkschrift der EKD, in der vieles Wichtige aus unserer Friedensethik ja festgehalten ist, setzt auf einen gerechten Frieden. Das steht auch nicht in Frage, auch jetzt nicht. Da müssen wir nichts über den Haufen werfen, sondern da gilt es einfach jetzt, es weiterzuentwickeln, dazu zu lernen, neue Erfahrungen mit einzuzeichnen. Insofern bleiben wir da auf einem Weg und gehen diesen Weg weiter.
Gerade in Krisenzeiten suchen ja die Menschen in der Kirche Klarheit und Halt. Wenn sie stattdessen einen friedensethischen Schlingerkurs vorfinden, so wirkt es zumindest auf viele Menschen, könnten ja womöglich noch mehr Mitglieder austreten. Wie sehr drängt denn da die Zeit?
Naja, nun muss man sagen, in dieser Lage kann es ja nun zu allerletzt um eine Selbsterhaltungsfrage der Kirche gehen. Wir können ja und dürfen jetzt auch beim Ringen um unsere Friedensethik nicht auf die Entwicklung der Mitgliederzahlen schielen. Wir müssen uns im Gegenteil Zeit dafür nehmen, das gebietet der Ernst der Lage. Mitglieder würden auch austreten und ich könnte es verstehen, wenn sie merken, dass wir es uns zu einfach machen, also umgekehrt. Denn es sind ja unsere Mitglieder selbst und wir selbst, die zurzeit sehr hin- und hergerissen und vielstimmig sind. Und es ist doch so, dass Klarheit und Halt nicht durch Machtworte von Kirchenleitenden entstehen, also nicht dadurch, dass man sagt, so ist es richtig und so ist es falsch. Vielmehr entsteht Klarheit dadurch, dass die nötigen Diskussionen geführt werden mit all dem, was daran schwierig ist und wo die Zweifel sitzen und die Uneindeutigkeiten. Und Klarheit entsteht dadurch, dass auch erstmal Dilemmata zugelassen und ausgesprochen werden und Widersprüchlichkeiten. Das, meine ich, sind wir unseren Mitgliedern schuldig und auch unserer Gesellschaft schuldig. Und ich meine, das ist kein Schlingerkurs, sondern das ist die Redlichkeit, die der Ernst der Lage gebietet.
Und diese Debatte wird intensiv geführt, ja?
Unbedingt. Wir sind da sehr intensiv dabei in sämtlichen Gremien und auf allen Ebenen unserer Kirche.
Sie haben ja auch Kontakte zu den Kirchen in der Ukraine. Was hören Sie denn von denen? Sind die gerade stärker gefragt als in Friedenszeiten, weil die Menschen im Glauben eben Halt suchen?
Naja, die Kirchen in der Ukraine pflegen schon traditionell eine starke Frömmigkeit. Wir wissen, dass die ihnen schon in schwierigen Phasen ihrer Geschichte oft geholfen hat. Nur ist die orthodoxe Kirche in der Ukraine eben keine Einheit. Die sind in sich zersplittert und gespalten. Der Krieg spiegelt sich da auch in der Kirchenlandschaft nieder. Ja, eine große Mehrheit auch der orthodoxen Kirche in der Ukraine gehört zu dieser russisch-orthodoxen Kirche, deren Patriarch Putin unterstützt, Kyrill. Es gibt aber auch einen anderen Teil der orthodoxen Kirche in der Ukraine, die nun gerade diesen Krieg verurteilt. Das finden wir da also, man kann da nicht so eindeutig sagen, da steht die Kirche.
Nun muss sich ja Ende August auch die evangelische Kirche zu diesem innerorthodoxen Konflikt in der Ukraine irgendwie verhalten, wenn der Weltkirchenrat in Karlsruhe seine Vollversammlung abhält. Denn da ist ja die russisch-orthodoxe Kirche mit dabei. Wie wollen Sie in Karlsruhe mit diesem Konflikt umgehen?
Das wird selbstverständlich da ein starkes Thema werden. Und wir werden da so ehrlich wie möglich damit umgehen, nämlich so, dass wir unter unseren orthodoxen Gästen sowohl Befürworter als auch Gegner des Krieges haben, dass diese Kirche also auf beiden Seiten des Konfliktes steht. Also, wenn man so will, die Zerrissenheit, die sich in vielen Menschen abbildet, selber auch spiegelt. Und das wird für die Weltversammlung ein Thema sein, dem wir uns stellen müssen, und damit werden wir umgehen.
Nun sind ja die Gegner des Krieges nicht im gleichen Maße wie die Befürworter anwesend. Im Weltkirchenrat sind gut 350 protestantische orthodoxe Kirchen aus aller Welt Mitglied, aber die abgespaltene ukrainisch-orthodoxe Kirche ja noch nicht. Bekommt denn dieses internationale Kirchentreffen dann nicht eine politische Schieflage?
Ja, wir werden das noch sehen müssen, dass wir da aufpassen müssen, keine Schieflage zu erhalten, wie Sie sie eben beschrieben haben.
Und wann wird die ukrainisch-orthodoxe Kirche, dieser abgespaltene Teil, in den Weltkirchenrat aufgenommen?
Wenn der Konflikt innerorthodox geklärt ist, dann können wir natürlich auch über diese Frage sprechen. Aber das muss dann erstmal ordentlich geklärt werden.
Also wahrscheinlich nicht vor Kriegsende.
Genau.
Sie hören das SWR-Interview der Woche, heute mit der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche Deutschland, Annette Kurschus. Frau Kurschus, dass die evangelische Kirche bei uns ähnlich wie die katholische immer mehr Mitglieder verliert, hat ja viele Ursachen. Eine davon mag die sexualisierte Gewalt in ihren Einrichtungen sein, die sie lange übersehen hat und deren Aufarbeitung bislang ja auch keine Erfolgsgeschichte ist. Was meinen Sie, wie stark ist das für den Mitgliederschwund verantwortlich?
Ja, da muss ich zunächst sagen, auch bei diesem Thema, ähnlich wie beim Kriegsthema, steht für mich und für uns nicht die Frage nach dem Mitgliederschwund im Vordergrund. Also bei sexualisierter Gewalt ist bei mir zunächst die tiefe Erschütterung darüber, welches Unrecht Menschen in unserer Kirche den ihr anvertrauten Menschen zugefügt haben. Sexualisierte Gewalt ist, das muss ich mit aller Klarheit sagen, mit der Botschaft des Evangeliums, mit allem, wofür wir als Kirche stehen, nicht vereinbar, durch nichts zu rechtfertigen. Das werden wir transparent und rückhaltlos aufarbeiten. Ja, da ist ein Vertrauensverlust entstanden. Darauf spielen Sie vermutlich ab. Das lässt sich nicht leugnen. Allerdings zeigt die jüngste Studie, die wir zu Austrittsgründen angestoßen haben, dass sexualisierte Gewalt möglicherweise zu den Anlässen zählt, aus denen dann Menschen aus der Kirche austreten, dass die Gründe, die tiefer liegenden Gründe, aber doch andere sind.
Viele Expertinnen und Experten sagen ja, es ist damit möglicherweise zu erklären, dass wir heute mobiler leben und arbeiten, uns nicht mehr so gerne an lokale Vereine oder Kirchengemeinden binden und auch in Glaubensfragen, wie in allen Fragen, einfach gerne unverbindlicher bleiben. Inwieweit sollte sich die Kirche denn auf diesen Zeitgeist einstellen?
Ja, das ist ja tatsächlich eine Entwicklung auch in der Gesellschaft. Und ich finde ja immer, es ist nicht einfach nur trendiger und aktueller Zeitgeist. Damit verbunden sind ja auch Zwänge, das stelle ich immer wieder fest. Es ist ja auch ein enormer Druck, unter dem Menschen heute stehen. Mehr Mobilität, Multitasking, immer mehr Jobs für manche, um sich über Wasser zu halten überhaupt. Das Leben wird immer aufgeregter und eben ja nicht nur flexibler, sondern das hat ja auch negative Konnotationen. Das bedeutet nicht mehr Freiheit für viele, sondern auch mehr Erschöpfung, mehr Kurzatmigkeit. Ist ja nicht einfach nur ein moderner Zeitgeist, damit ist auch echte Not verbunden. Und wie können wir das eben auch mit ins Auge nehmen, dass es da ja auch eine Sehnsucht gibt, merke ich jedenfalls bei vielen, nach mehr Beständigkeit, eine Sehnsucht danach, sich zu binden, stärker, aber kaum die Möglichkeit im Leben. Also ich will damit sagen, wir müssen das unbedingt ins Auge nehmen, dass Menschen eben ihre Wochenenden völlig anders verbringen als noch vor 50 Jahren und dass der Gottesdienst am Sonntagmorgen dadurch genötigt ist, mal genau nachzudenken, wie platzieren wir den, wie können wir alternative Angebote schaffen, dass wir gleichzeitig aber auch wahrnehmen, wie nehmen wir Menschen auch mit in neue Formen von Bindungen und von zur Ruhe kommen? Und wie teilen wir nicht einfach nur die Kurzatmigkeit, indem wir immer mehr und immer kurzlebigere und schnellere Angebote schaffen und dann im Grunde diese Entwicklung noch beschleunigen, die manchen ohnehin bereits Not bereitet?
Zu Gast im SWR-Interview der Woche ist Annette Kurschus, die EKD-Ratsvorsitzende. Frau Kurschus, bei Ihrer Antrittsrede im vergangenen November haben Sie als eins Ihrer wichtigsten Anliegen den Klimaschutz genannt. Den hat der Krieg zwar aus den Schlagzeilen verdrängt, aber die Abhängigkeit vom russischen Gas zwingt uns ja jetzt dennoch, die Energiewende zu beschleunigen und sparsamer mit Ressourcen umzugehen. Was kann denn Ihre Kirche, außer bei ihren eigenen Gebäuden auf Nachhaltigkeit zu achten, insgesamt zum Klimaschutz beitragen?
Zunächst mal hat sie unverwechselbar ihre eigene Stimme dazu beizutragen, indem sie von Glaube und Hoffnung und Liebe spricht. Glaube, wenn man so will, ist für mich der Treibstoff, der uns Menschen die nötige Energie gibt, diese Aufgabe wirklich anzupacken. Damit ist verbunden die Hoffnung. Und Hoffnung ist sehr deutlich zu unterscheiden von einem schnellen und leichtfertigen Optimismus. Hoffnung ist die Überzeugung, dass unsere Anstrengung Sinn hat. Dass es Sinn hat, sich dafür einzusetzen, dass das Leben bestehen bleibt auf der Erde, jenseits aller Erfolgskalküle. Und dann die Liebe. Wer die Welt liebt, wer einen Menschen liebt, wer seine Kinder und Enkelkinder liebt, der will doch, dass Menschen Zukunft haben. Der will das Beste für die Erde und die Menschen. Und umgekehrt, wer sich geliebt weiß, hat möglicherweise auch die Kraft, über den eigenen Schatten zu springen und sich selber einzusetzen. Denn jetzt kommt das, worauf Sie ja im Praktischen anspielen. Dieser Einsatz gegen den Klimawandel, der kostet uns ja was, sowohl im buchstäblichen Sinne, also finanziell, wenn wir uns umstellen mit unseren Gebäuden, energetisch und in der Mobilität, das ist kostspielig. Und es kostet uns auch was im Blick auf unsere eigenen Lebensgewohnheiten. Und Kirche tut gut daran und wir tun gut daran, bei uns selbst zuallererst anzufangen. Nicht lauter Forderungen in die Welt zu posaunen, sondern auf unseren eigenen Lebensstil zu gucken, unsere eigenen Gebäude anders aufzustellen, unsere eigene Lebenspraxis zu überdenken. Und da sind wir ja gerade kräftig dabei. Das wird sogar in den allermeisten Kirchen, so haben wir es jetzt beschlossen, über verbindliche Gesetze geregelt, mit denen wir uns selbst in die Pflicht nehmen.
Diese Kosten, die Sie gerade skizziert haben, die sind ja nicht gleichmäßig verteilt. Die hohen Energiepreise und die Inflation benachteiligen untere Einkommensschichten. Und die soziale Ungleichheit wird ja auch immer größer. Dagegen vorzugehen, haben Sie auch als wichtiges Ziel Ihrer Amtszeit genannt. Was wollen Sie da konkret unternehmen?
Zunächst mal müssen wir immer und immer wieder es sagen, immer und wieder darauf hinweisen. Denn gerade die Armen und die ohnehin am Rande sind, die Sie ja gerade erwähnen, haben keine Lobby und werden deshalb sehr gerne vergessen. Deshalb haben wir ja kirchlicherseits den Auftrag, biblisch begründeten Auftrag, tut euren Mund auf für die Stummen. Das ist das Erste, was wir tun, ist immer wieder ins Bewusstsein zu bringen, auch wenn wir nerven und damit manchmal auch stören und es komplizierter machen. Die Corona-Zeit hat ja viele dieser Ungerechtigkeiten noch stärker sichtbar gemacht. Das haben wir ja immer gesagt, wie durch ein Brennglas wurde da manches deutlich. Über die Diakonie haben wir ja viele Möglichkeiten, uns für Benachteiligte einzusetzen und tun das auch. Von der Schuldnerberatung angefangen über den Einsatz für Alleinerziehende und Kinder, die ja vor allen Dingen auch von Armut betroffen sind. Also da setzen wir uns auf vielfältige Weise ein.
Ihr Vorgänger Heinrich Bedford Strom hat sich häufig in gesellschaftlichen Debatten deutlich zu Wort gemeldet, hat sich aktiv für die Seenotrettung und Ähnliches engagiert. Manche fanden ja, die Kirchenspitze solle sich lieber auf ihre Kernaufgabe konzentrieren, den Glauben zu vermitteln. Wie sehen Sie das?
Ja, dieser Streit ist ja alt. Beides ist untrennbar. Eins kommt nicht ohne das andere aus. Insofern würde ich das nicht als Alternative begreifen, sondern als ein sowohl als auch. Allerdings bin ich zutiefst davon überzeugt, dass da der Ton die Musik macht. Wir haben als Kirche ganz gewiss nicht den Moralapostel zu geben. Wir sind auch nicht die Besserwissenden, die es besser wissen als die Politiker oder Politikerinnen etwa, die ja in Entscheidungsdruck sind oder besser wissen als diejenigen, die in der Verwaltung manches regeln müssen. Ich meine, uns steht ein Ton gut an, der nachdenklich ist, der auch Ambivalenzen benennt und zulässt. Ein Ton, in dem durchaus auch Zweifel mitklingen und unbedingt immer der Wunsch nach Austausch und Dialog. So meine ich, wenn wir als Kirche mit diesem Ton sprechen, dann kommt am ehesten die befreiende Kraft des Evangeliums dadurch in die Welt.
Sie hören das SWR-Interview der Woche heute mit Annette Kurschus, der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland. Frau Kurschus, Sie sind nach Margot Käßmann erst die zweite Frau in der Kirchengeschichte, die dem EKD-Rat vorsitzt, stellvertretend von der Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs und in enger Zusammenarbeit mit der Synodenpräses Anna Nicole Heinrich. Seit ihrer Wahl im November letzten Jahres steht also ein Frauentrio an der Spitze der Evangelischen Kirche. Was hat sich dadurch verändert?
Hinter uns liegen Jahrzehnte, in denen vorwiegend Männer so an der Spitze standen. Jetzt sind es drei Frauen. Es sind drei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich finde das erstmal eine ganz natürliche und eigentlich geradezu folgerichtige Entwicklung. Da kommen ja nicht einfach nur drei Frauen, sondern da kommen drei sehr unterschiedliche Frauen, die auch unterschiedlichen Generationen angehören. Also außer, dass wir Frauen sind und vielleicht nochmal ganz eigene Akzente im Leitungsstil mitbringen, da auch wieder jede Frau unterschiedlich, haben wir mit Anna Nicole Heinrich eine ganz junge Frau, die auf Kommunikationskanälen unterwegs ist, die mir bisher verschlossen bleiben, die Menschen erreicht, die ich möglicherweise gar nicht erreichen kann. Also das ist wunderbar, dass wir uns so ergänzen. Wir haben dann mit den beiden Landesbischöfinnen Kirsten Fehrs und mir zwei ganz unterschiedlich profilierte Frauen in kirchlicher Leitung mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen und Kompetenzen. Ich bin ganz froh, dass Kirsten Fehrs mit ihrem reichen Erfahrungsschatz in manchen Bereichen jetzt da im stellvertretenden Vorsitz ist. Also es gibt viel mehr als das Frauenthema, ganz andere Persönlichkeiten, ganz andere Profile, und das wird unserer Kirche gut tun, da bin ich ganz zuversichtlich.
Gut tun sicher. Die Frage ist, ob dieses Vorbild jetzt auch auf anderen Ebenen Schule macht und die Gleichberechtigung jetzt einen kräftigen Schub kriegt. Wie schätzen Sie das ein?
Das kann ich mir nur wünschen. Es ist ja mit außerordentlich viel Aufmerksamkeit bedacht worden. Das ist mir schon aufgefallen. Darüber habe ich mich gefreut, dass es so ein mediales Echo fand, als wir da dann zu dritt gewählt waren. Das lässt doch die Hoffnung zu, dass das auch Wirkung hat auf andere Bereiche, wie etwa den Bereich der Bildung und der Wirtschaft möglicherweise auch. Da passiert ja schon ganz viel. Und dennoch, wir wissen alle, da gibt es noch viel Luft nach oben, was weibliche Kräfte in Führungsetagen angeht.
Jetzt endet Ihre Amtszeit im Herbst 2028. Da liegen noch einige Jahre vor Ihnen, wenn Sie sich nicht sowieso noch mal zur Ratsvorsitzenden wählen lassen. Was wollen Sie denn bis 2028 erreichen? Was ist Ihr wichtigstes Ziel?
Ja, also jetzt starten wir erstmal durch. In diese Ratsperiode in unserer Familie war immer eine Regel, ohne die ich nicht kann, die Conditio Jacobea, also so Gott will und wir leben. Diese Jahre sind eine lange Zeit und wir haben in den letzten Jahren ja deutlich gemerkt, wie wenig wir da selber in der Hand haben. Das begleitet mich immer. Und zugleich gehe ich gerade mit diesem realistischen Blick jetzt ganz gespannt nach vorne. Und ein ganz wichtiges Anliegen in allem, was da an Aufgaben auf uns zukommen mag, ist mir, dass immer deutlich wird, aus welcher Quelle wir schöpfen. Und dass bei allem Einsatz, den wir in dieser Welt wagen, und das tun wir ja als Kirche beherzt, immer klar hörbar und erkennbar bleibt, aus welcher Motivation heraus wir das tun und dass wir aus einer Kraft und aus einem Geist heraus handeln, die nicht einfach die unseren sind, sondern dass wir mit einer Kraft rechnen und mit einem Geist, die über unsere eigenen Möglichkeiten hinausgehen. Also wir haben, wenn man so will, das Fenster zum Himmel offen zu halten. Und mein Anspruch auch an mich selbst ist, dass das deutlich bleibt in meinem Reden und Tun. Und die Ziele werden sich möglicherweise immer wieder nachschärfen müssen. Auch davon haben wir ja in den vergangenen Jahren viel gelernt und manches auch schmerzlich erfahren.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das war die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, im SWR-Interview der Woche.